Ja, die Kinder, die nach oben sind, dürfen gerne nach unten gehen. Die Mitarbeiter erwarten euch. Anita hat uns darauf eingestimmt vorhin, dass wir heute das Erntedankfest feiern. Die Tradition, Gott Danke zu sagen für das, was geerntet wurde, die ist schon uralt. Die reicht nicht nur ins bäuerlich geprägte Mittelalter in Europa zurück, sondern die gab es auch schon in vorchristlicher Zeit. Im Volk Israel wurden schon kurz nach dem Auszug aus Ägypten zwei Erntefeste eingeführt. Eins zu Beginn der Erntezeit und eins ganz am Ende der Erntezeit, wenn auch die Weinlese komplett war. Und heute erinnert uns diese wunderschöne Dekoration hier vorne daran, dass wir allen Grund haben, Gott Danke zu sagen. Dass wir Grund haben, Gott dafür zu danken, dass er uns so gut mit allem versorgt. Ich möchte mal fragen, wer von euch hat in diesem Jahr selber etwas geerntet? Sei es in seinem Garten oder sonst wo, das sind einige. Nicht die Hälfte, aber schon eine beträchtliche Anzahl. Und wer von denen, die sich jetzt gemeldet haben, der hängt denn wirklich existenziell ab von seinem Ertrag, den er da eingebracht hat? Jetzt sehe ich keinen Finger mehr. Ich denke, das ist eine Schwierigkeit, die wir vielleicht heutzutage haben mit dem Erntedankfest. Mir geht das so, wenn ich in Aldi oder Lidl oder Rewe gehe, dann denke ich nicht immer drüber nach, wo das eigentlich herkommt. Dann bin ich froh, dass mein Kühlschrank wieder voll ist, wenn ich alles ausgepackt habe. Wenn ich einkaufen gehe, dann denke ich nicht zwangsläufig drüber nach, wie viel Mühe und Arbeit das ist, zu säen, die Felder zu bestellen, sich darum zu kümmern und dann auch darum zu bangen, dass es eine gute Ernte geben wird. Wir haben vorhin gesungen, das Wachstum und das Gedeihen, das kommt von Gott alleine. Dazu können wir nichts tun. Vielleicht hören wir mal eine Notiz in den Nachrichten darüber, ob die Ernte in diesem Jahr gut oder schlecht ausgefallen ist. Vielleicht lesen wir mal in der Zeitung, dass ein Unwetter große Teile der Ernte vernichtet hat in irgendeiner Region. Aber das ist dann auch schon alles. Selbst wenn wir ein Jahr mit ungünstigen Witterungsbedingungen hatten, merken wir doch in den Supermarktregalen kaum etwas davon. Wie viel von dieser Tradition, die wir hier so symbolisch sehen, ist also heute noch übrig? Macht es überhaupt noch Sinn, Erntedank zu feiern in der althergebrachten Art und Weise? Und Anita hat auch schon erwähnt, dass es in anderen Teilen der Erde ganz anders aussieht. Da ist die Versorgungslage katastrophal. Ich zitiere mal die Einleitung von einem ARD.de-Spezial. Es ist die größte Hungersnot seit 20 Jahren, sagt die UNO. Am Horn von Afrika leiden 12 Millionen Menschen Hunger. Allein in Somalia sind 4 Millionen betroffen. Die Ursachen sind vielfältig. Im Dreiländereck von Somalia, Kenia und Äthiopien ist seit Monaten kein Regen mehr gefallen. Der Boden ist völlig ausgedörrt. Missernten und gestiegene Lebensmittelpreise sind die Folgen. Der Bürgerkrieg in Somalia hat die Lage noch verschärft. Und die internationale Gemeinschaft hat zu lange weggeschaut. Ein Erntedankfest in Somalia, Kenia oder Äthiopien, so wie heute hier morgen bei uns, könnten wir uns das vorstellen? Wäre das nicht der blanke Hohn? Ich denke, diese Spannung können wir nicht völlig auflösen. Wir haben vorhin mitbekommen, wie Anita in diese Situation hineingebetet hat. Und das können wir tun. Und trotzdem bleibt diese Spannung bestehen. Vielleicht habt ihr euch ein bisschen gewundert, wie in das alles dieser Predigttext von heute Morgen reinpasst. Mir ging das auch so. Ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal das Losungsbuch aufgeschlagen und wollte mir anschauen, welcher Text da vorgeschlagen wird für die Predigt zum Erntedankfest. Und dann habe ich gelesen, Jesaja 58, Vers 7 bis 12. Ich habe meine Bibel aufgeschlagen und wie ich das normalerweise tue, habe ich gleich das ganze Kapitel gelesen, um den Kontext ein bisschen besser zu kriegen. Und dann lese ich da direkt im Vers 1 von Sünden und Vergehen und dass Gott gegen sein Volk Israel etwas vorbringt. Und da dachte ich, was haben die sich denn dabei gedacht? Kannst du den Text wirklich zum Erntedankfest bringen? Ich denke, dieser Text hat viel mit dem zu tun, was wir heute feiern und woran wir heute denken. Lasst euch mal mit hineinnehmen und mit eintauchen in diesen Text Und dann werden wir sehen, was der mit dem Erntedankfest zu tun hat. Offensichtlich ist diese Botschaft an das Volk Israel Gott ja sehr, sehr wichtig gewesen. Gleich im Vers 1 lesen wir, dass Gott den Propheten Jesaja beauftragt: Lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Da ist also wirklich Gewicht hinter dieser Botschaft. Schauen wir mal rein an den Anfang. Der Anfang des Textes beginnt ja im Vers 2 ganz positiv. Sie, das Volk Israel, rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe. Sie fasten sogar und plagen sich ab für ihren Gott. Was könnte man Schöneres aussagen über das Volk Gottes als diese Zeugnisse? Vielleicht finden wir uns da auch wieder. Die Reveal-Umfrage hat es gezeigt in unserer Gemeinde, dass wir die Nähe Gottes suchen. Wir möchten ihm ähnlicher werden, wir möchten ihm dienen. Und wir möchten darin wachsen. Wir möchten nicht stehen bleiben, sondern wir möchten in dem, was da beschrieben ist, im Vers 2, immer weiterkommen. Aber im nächsten Vers sehen wir, dass die Israeliten an der Stelle doch ein relativ großes Problem haben mit ihrer Frömmigkeit. Sie klagen zu Gott: Warum siehst du das nicht, wenn wir fasten? Wir plagen uns, wir rackern uns richtig ab für dich, aber du scheinst es nicht einmal zu bemerken. Kennen wir das vielleicht auch manchmal? Wir suchen die Stille, nehmen uns Zeit, aber es bleibt alles ziemlich still. Wir schlagen die Bibel auf, aber irgendwie scheinen uns die Texte nichts zu sagen. Wir rackern uns in der Gemeinde ab, aber wir bekommen keinen Dank dafür. Es scheint keiner zu sehen, was wir da alles machen und wie viel Zeit wir investieren. Wir bitten Gott um Wegweisung vor einer wichtigen Entscheidung, aber wir bekommen nicht mal den leisesten Hinweis, welchen Weg wir einschlagen sollen. Vermutlich gibt es 1000 Möglichkeiten, was der Grund dafür sein kann, sich in so einer Wüste zu erleben, wo Gott so weit weg zu sein scheint. Und es würde den Rahmen heute Morgen bei weitem sprengen, diese Möglichkeiten alle aufzuzählen. Ich möchte bei dem bleiben, was die Ursache hier beim Volk Israel war. Und sicherlich trifft das nicht auf alle von uns heute Morgen in der Art und Weise zu. Trotzdem, lasst uns mal aufmerksam hinhören, wo uns das vielleicht auch was zu sagen hat. Beim Volk Israel, so wird deutlich dann im Vers 4 und 5, passen die geistlichen Übungen, ihr Fasten, ihr Gottesdienstbesuch und ihr Leben im Alltag überhaupt nicht zusammen. Sie fasten, aber gleichzeitig zanken und streiten sie. Sie ziehen Trauerkleider an, sie setzen sich in die Asche, aber das ist offensichtlich nicht Ausdruck echter Reue über ihre Schuld Gott gegenüber, über ihre Schuld anderen Menschen gegenüber, sondern es ist einfach nur noch eine Äußerlichkeit. Gott sagt hier ganz bestimmt nicht generell etwas gegen das Fasten. Wenn wir das meinen, dann würden wir diesen Text völlig missverstehen. Auch im Neuen Testament finden wir noch viele Belege dafür, wie wichtig der Verzicht als geistliche Übung ist. Und ich denke, da haben wir gerade in freikirchlichen Kreisen in dem Bereich noch ganz viel zu entdecken, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich könnte mir vorstellen, dass für manchen von uns das dran wäre, in einer besonderen Situation auch mal ganz besonders zu verzichten. Warum nicht auch mal auf feste Nahrung, mit der Absicht, Gott ganz besonders nahe zu kommen? Wir würden den Text also missverstehen, wenn wir meinten, wir könnten das hernehmen als Entschuldigung für unser Nicht-Verzichten-Wollen. So ist es nicht gemeint. In der Bergpredigt spricht Jesus auch übers Fasten. In Matthäus 6, ab Vers 16 lesen wir: Fastet nicht wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf, damit jeder merkt, was ihnen ihr Glaube wert ist. Das ist dann auch der einzige Lohn, den sie bekommen werden. Wenn du aber fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht bemerkt, außer deinem Vater im Himmel. Dein Vater, der jedes Geheimnis kennt, der wird dich belohnen. Es geht also nicht darum, dass das Fasten an sich ungeeignet wäre. Zwei Dinge sind es, die bei den Israeliten verkehrt laufen. Das eine ist dieses Zurschaustellen ihrer Frömmigkeit. Jeder soll merken, was sie einsetzen für ihren Glauben. Und das zweite ist die Zweigleisigkeit ihrer Frömmigkeit am Sabbat und ihres Lebens im Alltag. Das passt nicht zusammen, zu verzichten und nebenbei zu streiten und zu zanken. Ich habe mich gefragt, gibt es diese Schieflagen manchmal auch bei mir, bei uns? Reicht es mir aus, wenn mein Vater im Himmel sieht, was ich für ihn einsetze? Oder bin ich peinlich darauf bedacht, wer in der Gemeinde das sieht und mir entsprechend Dank und Anerkennung dafür zuteilwerden lässt? Gibt es auch bei mir manchmal so eine Zweigleisigkeit, wie hier bei den Israeliten? Ich besuche vielleicht Gottesdienst, Hauskreis, arbeite engagiert in der Gemeinde mit, investiere da ganz viel Zeit, aber dann gibt es Bereiche in Familie oder in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz, wo ich meinen Hauskreisleiter nicht so gerne reingucken lassen möchte. Vielleicht, weil es da seit längerem schon sowas gibt wie Streit oder Ungerechtigkeiten. Ich denke, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, unser Leben zu durchleuchten, dann werden wir ganz schnell merken, wo und wie uns persönlich dieser Text betrifft und wo er uns auch nicht betrifft. Ich möchte euch einladen, das einfach zu tun. Das ist gut, sich dem zu stellen. Eins erschien mir aber an diesem ganzen Gedankengang ziemlich merkwürdig. Als ich den Text dann nochmal so ein bisschen gelesen habe, dachte ich, das passt irgendwie nicht zusammen. Die Israeliten beklagen sich bei Gott, dass er ihr Bemühen nicht bemerkt, dass er ihnen nicht mehr antwortet. Und dann scheint es hier so, als müssten sie erstmal eine Vorleistung dafür bringen, damit Gott hört, damit Gott sich ihnen freundlich zuwendet. Wenn wir uns die Verse 6 und folgende anschauen, dann liegt es ziemlich nahe, diese Vermutung. Da finden wir nämlich erstmal einen Imperativ nach dem anderen, fast wie so ein Kanonenfeuer. Ich lese euch nur mal die Verben vor, diese vielen Aufrufe. Löst, befreit, gebt ihnen, schafft ab, schon wieder gebt, nehmt auf, gebt, helft, verschließt nicht. 9 Aufforderungen habe ich gezählt, bis das erste Mal eine Verheißung und eine Zusage kommt. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Und dann ist an der Stelle nicht Schluss, dann wiederholt sich ab Vers 10 genau nochmal dieses Wenn-Dann-Muster. Wenn ihr dann das tut, dann will ich mich euch zuwenden. Müssen die Israeliten also erst 9 gute Werke tun, bevor sie Gott einmal um Hilfe bitten dürfen und er das dann auch tut? Bekommen sie deshalb keine Antworten auf ihre Fragen, um ihre Bitte auf um Wegweisung, weil sie ihr Pensum noch nicht abgearbeitet haben? Zumindest für neutestamentliche Ohren klingt dieser Gedanke doch völlig ungeheuerlich, oder? So eine Werkgerechtigkeit, erst was leisten und dann gibt's auch was von Gott, mal so ein kleines Bonbon. Ich möchte mit euch mal einen ganz kleinen Ausflug durch den Römerbrief machen. Und ich denke, da werden wir sehen, dass dieses Prinzip des Abarbeitens mit dem, was hier gesagt wird, nicht gemeint sein kann. Ich fange mal an in Römer Kapitel 3, Vers 10. Wer eine Bibel hat, kann sie gerne mit aufschlagen und dann sage ich immer die weiteren Verse. Römer 3, Vers 10, da steht es, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gottes Willen fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Dieser Text trifft irgendwo uns alle. Weiter im Vers 20. Kein Mensch wird jemals vor Gott damit bestehen, dass er die Gebote so erfüllt, wie das Gesetz es erfordert. Die Aufgabe des Gesetzes ist es, dass wir die Sünde erkennen. Nicht abarbeiten, sondern erkennen, was schief liegt. Dann weiter im Vers 28. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten, die ich Gott vorweise, werde ich von meiner Schuld freigesprochen. Gott spricht mich erst dann frei, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Und dann Kapitel 4, Vers 25. Denn Jesus musste sterben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Nicht aus eigener Leistung, allein aus Gottes Gnade können wir vor ihm bestehen. Paulus lässt aber auch keinen Zweifel daran, dass wir nicht einfach so weiterleben können wie bisher, wenn wir diese Rettung durch Jesu Tod am Kreuz erfahren haben. Römer 7, Vers 16. Soll das nun etwa heißen, dass wir einfach weiter sündigen können, weil wir uns ja der Barmherzigkeit Gottes gewiss sind? Nein, so ist das nicht gemeint. Wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und das heißt, wenn ihr euch für die Sünde entscheidet, dann werdet ihr sterben. Entscheidet ihr euch aber für den Gehorsam, der aus dem Glauben kommt, dann wird Gott euch annehmen. Klingt doch wieder so, als müssten wir was leisten. Und ich denke, diese Spannung lässt sich auch an der Stelle nicht hundertprozentig auflösen. Gott hat alles für uns getan und uns durch Jesus Christus zum Gehorsam befreit. Das Fundament ist da, zu dem können und müssen wir nichts beitragen. Und trotzdem ist unser Tun und Lassen nicht unerheblich. Paulus schreibt weiter, und das finde ich wieder sehr ermutigend. Römer 7, Vers 17 sind wir mittlerweile. Aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert, sondern ihr gehorcht mit Leib und Seele dem Evangelium, wie es euch gelehrt worden ist. Denn nachdem ihr von der Herrschaft der Sünde wirklich frei geworden seid, könnt ihr jetzt Gott dienen. Das finde ich sehr entlastend. Ein Ausleger schreibt zu diesem Wenn-Dann des Jesaja-Textes, und das fasst das für meine Begriffe nochmal sehr gut zusammen. Man kann hier nicht von einer verdienstlichen menschlichen Vorleistung sprechen, die man zu bringen hat, damit Gott gnädig ist. Vielmehr ist dies gemeint, und da steckt für meine Begriffe eine ganz tiefe Wahrheit drin. Gottes Weisungen werden überhaupt nur dann wahrgenommen, wenn man bereit ist, ihnen bedingungslos zu gehorchen. Kurz, wer nach dem Willen Gottes fragt, hat sein Leben für diesen Gottes Willen bereitzuhalten. Gottes Heil wird nicht auf ein unbekehrtes Leben einfach aufgesetzt, sondern möchte dieses von Grund auf, von innen heraus verändern. Gottes Heil wird nicht auf ein unbekehrtes Leben einfach aufgesetzt, sondern möchte dies von Grund auf verändern. Ich finde es eine wunderbare Perspektive, dass Gott mein Leben wirklich rundum erneuern möchte. Dass er nicht nur Flickschusterei betreibt, die dazu führt, dass an der einen oder anderen Stelle mal ein gutes Werk als Frucht hervorkommt. Nee, es geht wirklich um diese Runderneuerung. Und jetzt lasst uns zu dem kommen, was, denke ich, viel mit dem Erntedankfest zu tun hat. Die Revierstudie, die wir durchgeführt haben, hat auch klar gezeigt, dass wir im Bereich der tätigen Liebe zu den Mitmenschen noch deutlich zulegen können. Und neben einem runden Tisch, der sich mit der Frage des geistlichen Wachstums beschäftigt, wie können wir das fördern, gibt es auch einen runden Tisch, der sich genau mit diesem Bereich beschäftigt, einen runden Tisch zur Diakonie. Und an diesem runden Tisch fragen wir uns, was ist da für uns als Gemeinde dran? Es ist klar, dass nicht jeder so intensiv in diese Überlegungen mit einsteigen kann. Es ist auch klar, dass nicht jeder von uns die geistliche Gabe der Barmherzigkeit hat oder des Helfens oder des Dienens. Es gibt Leute, die sind in diesem Bereich von Gott ganz besonders begabt und dann agieren sie auch so. Aber trotzdem sind wir alle gefragt. Wir können das, was hier in dem Text steht, nicht wenigen Experten an einem runden Tisch überlassen, die dann die eine oder andere Aktion durchführen in der Gemeinde. Und dann können wir endlich in der FEG Heidelberg einen Haken hinter dieses leidige Thema Diakonie setzen. Das würde viel, viel zu kurz greifen. Ich denke, Gottes Geist möchte uns auch an dem Punkt alle ganz persönlich von Grund auf erneuern und unser Denken und auch unsere Gefühle prägen. Und mit diesem Bild im Hinterkopf, dass es um so eine Rundumerneuerung geht, lasst uns jetzt diese Verse 6 bis 12 anschauen. Die Verse, ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, sind so inhaltlich dicht, dass ich bei weitem nicht alles ausloten kann. Dann würden wir morgen früh, glaube ich, immer noch hier sitzen. Ich habe einfach mal drei Aspekte rausgegriffen, die ich so ein bisschen beleuchten möchte. Und auch da sind es wahrscheinlich nur Impulse. Ich möchte euch einladen, dass ihr diesen Text einfach nochmal zu Hause auf euch wirken lässt. Vielleicht ist morgen am Feiertag mal eine Stunde Zeit, um Gott nochmal zu fragen, was hat mir das denn ganz persönlich zu sagen? Ich fange an im ersten Teil von Vers 7. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Auch bei uns in Deutschland gibt es große soziale Unterschiede. Und die machen auch vor einer FEG Heidelberg nicht Halt. Alle sind sie da auch vertreten. Der so lange schon eine Arbeitsstelle sucht und vergeblich. Die Alleinerziehende, die jeden Euro zweimal umdrehen muss. Bis hin zum richtig gut verdienenden Single, der wahrscheinlich manchmal nicht weiß, wohin mit dem Geld. Und doch, bei allen Unterschieden verhindert unser Sozialsystem in fast allen Fällen, dass jemand Hunger leiden muss. Heute werden wir ganz besonders daran erinnert, wenn wir das hier sehen, dass es uns in Deutschland vergleichsweise so gut geht. Wir danken Gott, dem Schöpfer, von dem all diese Gaben kommen. Wir singen ihm Loblieder, wir freuen uns an dem, was wir hier vorne sehen und dass das einfach symbolisch ausdrückt, dass wir so reichlich versorgt sind. Und ich denke, es ist wirklich gut so, dass es dieses Fest im Kirchenjahr gibt und dass wir uns immer wieder daran erinnern. Es hat sich nicht überlebt, Gott Danke zu sagen. Wenn es aber dabei bleibt, dann haben wir das Anliegen des Erntedankfestes nicht wirklich verstanden. Wenn wir einmal im Jahr heute zum Erntedankfest pflichtgemäß Danke sagen, dann finde ich das ein bisschen dürftig. Und selbst wenn wir das zu unserem täglichen Gebet machen, Gott Danke zu sagen, sind wir mit dem Thema für meine Begriffe noch lange nicht durch. Wenn wir uns wirklich vom Heiligen Geist erneuern lassen, dann denke ich, können wir uns nicht uneingeschränkt an dem freuen, was wir haben, wenn unsere Mitmenschen Not leiden. Dann wird uns das irgendwo im Inneren berühren. Wenn wir es lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, dann können wir nicht anders, als mitzuleiden unter den vielen sozialen Notständen. Gott selber leidet daran, Anita hat es vorhin gesagt. Und dann wird es uns auch ein tiefes inneres Anliegen werden, irgendwo mitzuhelfen, dass sich was ändert, soweit es in unserer Macht steht. Ich vermute mal, keiner von uns wird die Probleme im großen Stil lösen können. Vieles, was wir tun können, wird uns erscheinen wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber das ist kein Grund, es zu lassen. Im Gegenteil. Was kann das konkret für uns heißen, damit anzupacken? Vielleicht seid ihr viel, viel kreativer als ich. Einfach mal so ein paar Ideen. Vielleicht kann das heißen, in diesem Jahr mal ein oder zwei Pakete zum Leben mehr zu packen. Wir haben die Aktion schon seit Jahren. Ich vermute mal, sie wird dieses Jahr auch wieder stattfinden. Wir haben vorhin schon den Namen Steffen Volz gehört. Er setzt regelmäßig seinen Urlaub ein, um an Hilfslieferungen teilzunehmen, um selber da wirklich Hand anzulegen und anzupacken. Ich habe mich gefragt, ist das der Einzige in so einer großen Gemeinde, der sowas machen kann? Und ich denke an manche Spendenaktionen, auch an Spendenaktionen in unserem Bund, wo wir uns ziemlich sicher sein können, dass die Hilfe an der richtigen Stelle ankommt. Wäre es da vielleicht für mich mal dran, so richtig tief ins Portemonnaie zu greifen, so dass ich nicht nur von meinem Überfluss abgebe, das, was am Ende so auf dem Konto noch steht, sondern so, dass es wirklich weh tut, dass ich vielleicht auf irgendeine geplante Anschaffung, auf irgendwas, was ich gerne hätte, noch ein Jahr verzichten muss, so tief, dass der Urlaub mal ein bisschen kleiner ausfallen muss als sonst. Ich denke, unseren Ideen sind keine Grenzen gesetzt und es gibt kein Patentrezept. Letztendlich steht an dieser Stelle jeder Einzelne in der Verantwortung vor Gott und vor seinen Mitmenschen. Aber nicht umsonst redet das Neue Testament sehr viel über Geld und Besitz. Offensichtlich passiert es doch sehr, sehr leicht, dass wir unser Herz daran hängen. Sonst gäbe es diese vielen Warnungen nicht. Aber wenn der Heilige Geist in uns mehr und mehr Raum gewinnt, dann werden wir uns das erleben, dass er uns auch an dieser Stelle befreit zum Teilen und zum Abgeben. Dann werden wir merken, dass dieser Verzicht um der anderen willen uns glücklicher macht, nicht unglücklicher. Dann werden wir genau das erleben, was dort steht, dass Gottes Licht unsere Dunkelheit, die Dunkelheit des Strebens nach immer mehr vertreibt, wie die Morgensonne. Ein zweites: Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Vers 8. Diese Nöte müssen nicht unbedingt nur materieller Natur sein, so wie im Vers 7. Vielleicht ist es die ältere Frau in der Nachbarschaft, die Hilfe beim Einkaufen, beim Putzen der Wohnung braucht. Vielleicht ist es der Kollege mit 4 Kindern, dessen Frau kürzlich an Krebs gestorben ist, der ein offenes Ohr braucht und vor allem mein Gebet. Vielleicht ist es die alleinerziehende Mutter, die meinen Babysitter braucht und vielleicht auch handwerkliche Hilfe. Oder vielleicht ist es der Ausländer von nebenan, der mit unseren typisch deutschen Formularen hoffnungslos überfordert ist. Es gibt viele Gründe, vor all diesen Dingen die Augen zu verschließen. Bin ich manchmal einfach so beschäftigt mit meinen ganzen Gemeindeaktivitäten, dass ich den Blick verliere für die Leute um mich rum? Oder denke ich manchmal, jemand, der sich selber verschuldet in eine Notlage gebracht hat, der soll die Suppe bitte auch schön alleine wieder auslöffeln? Oder ist es manchmal einfach Gedankenlosigkeit, dass ich überhaupt nicht richtig wahrnehme, wie es meinen Mitmenschen geht? Oder vielleicht die Unsicherheit, mich plötzlich einer Not gegenüberzusehen, mit der ich so noch nie konfrontiert war. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da tun soll. Ich fühle mich extrem hilflos und mache lieber gar nichts. Aber ich denke gerade an der Stelle, wenn wir an so einer Stelle zupacken, so völlig in der Abhängigkeit von Gott, dann kann was passieren. Dann kann Gott reichlich wirken und dann wird das auch für uns ein Riesenwachstumsschritt sein. Dann werden wir einfach erleben, wie Gott sich zu dem Wenigen bekennt, was wir da einsetzen können. Es sind nicht immer die großen Dinge, die Gott von uns möchte. Manchmal sind es ganz, ganz kleine Momente. So einen kleinen Moment habe ich letztens erlebt. Ein Paket kam bei der Nachbarsfamilie an und ich klingle, um das abzuholen, als ich nach Hause komme. Es ist ein langer Tag gewesen, ich bin ziemlich müde. Und dann frage ich noch: Du, wie geht's denn eigentlich deinem Mann? Der hatte sich kurz zuvor eine sehr, sehr schwere Verletzung zugezogen, einen Muskel komplett durchtrennt. Und dann sagt sie zu mir: Du, der liegt ja gleich nebenan auf dem Sofa, komm noch rein und frag ihn selber. Und ich habe gemerkt, wie ich dachte, oh, muss das jetzt wirklich sein? 2 Sätze hätten mir doch jetzt wirklich gereicht, um zu wissen, was los ist. Und dann bin ich so ein bisschen widerstrebend mit reingekommen und dann hat er sehr ausführlich erzählt von seinen Schmerzen, wie die Aussichten sind, wie es weitergehen wird. Und ich stand da immer noch so ein bisschen wie auf Kohlen, weil ich dran gedacht habe, was ich alles noch machen muss. Hinterher hat mich das sehr beschämt, dass dieser Gedanke sofort da war: Muss das denn jetzt sein, dass das so viel Zeit kostet? Genau das war dran, genau das war wichtig in der Situation. Und vielleicht nicht die 100%ige Vorbereitung des Unterrichts am nächsten Tag. Gott hilft uns manchmal, die Prioritäten anders zu setzen. Und das war so ein Moment. Und ich denke, das sind auch diese kleinen Situationen, in denen wir das einfach lernen können. Verschließt nicht eure Augen vor den Nöten eurer Mitmenschen. Das sind gar nicht immer die großen Aktionen. Wenn wir das tun, dann werden wir das erleben, was da wieder im Vers 8 steht. Dass unsere barmherzigen Taten vor uns hergehen und dass wir Gottes Macht und Herrlichkeit in unserem Rücken haben. Was für ein schönes, gewaltiges Bild. Ein drittes noch ganz kurz. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Für das Volk Israel klingt ja ganz selbstverständlich die Sklaverei in Ägypten an, aus der Gott sie durch sein mächtiges Eingreifen rausgeführt hat. Das ist schon Generationen her und trotzdem ist die Erinnerung daran wachgehalten worden, durch Erzählungen, durch das jährliche Feiern des Passafestes, und die wussten, was es damit auf sich hatte. Aber wäre es dann nicht absolut folgerichtig, dass sie genauso barmherzig, wie Gott an ihnen gehandelt hat, auch anderen Menschen gegenüber sich verhalten? Offensichtlich war genau das wieder nicht der Fall. Es gab Lohnarbeiter im Volk Israel und die wurden schamlos ausgenutzt und mit Arbeit regelrecht zugeschüttet. Nun werden die wenigsten von uns Lohnarbeiter haben, die sie unterdrücken können. Im Zuge der Globalisierung können wir da vielleicht wieder ein Stück weiterdenken. Wird es schon ein bisschen was helfen, wenn wir zu den Fairtrade-Produkten im Regal greifen, um ein klein wenig mehr soziale Gerechtigkeit herzustellen? Aber lasst mich mal ganz vorsichtig versuchen, diesen Punkt noch aus dem sozialen Bereich in den geistlichen Bereich zu übertragen. Auch wenn er für das Volk Israel so nicht in erster Linie gemeint war in diesem Vers. Wir haben vorhin das Evangelium aus dem Römerbrief in Kompaktform gehört, dass wir alle Sklave der Sünde waren und dass Gott uns befreit hat. Da gibt es eine Parallele zu der Befreiung des Volkes Israel. Das ist das größte Geschenk, das Gott uns gemacht hat, das weit über die materiellen Gaben hinausgeht. Ich denke, die Symbolik macht das hier sehr schön deutlich. Vordergründig sehen wir die vielen guten Gaben, die in unserem täglichen Leben wichtig sind. Dahinter steht dieses riesengroße Geschenk, das Kreuz. Nachher werden wir das Abendmahl feiern und uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und jeder, der von sich sagen kann, dass er diese persönliche Befreiungsaktion durch Jesus Christus erlebt hat, der ist ganz, ganz herzlich eingeladen, mitzufeiern. In Klammern, wer das noch nicht so sagen kann, dass er wirklich befreit worden ist von Jesus, der sollte noch warten damit. Im Abendmahl erinnern wir uns an das, was Jesus für uns getan hat, und wir treten auf eine ganz, ganz besondere Weise in die Gegenwart Gottes ein. Aber ich denke, auch uns kann es passieren, dass unser Leben an der Stelle nicht ganz stimmig ist. Eigentlich ist es ein Ding der Unmöglichkeit, im Abendmahl Gott Danke zu sagen für die Vergebung, die wir empfangen haben, und gleichzeitig andere Menschen gefangen zu halten, indem wir ihnen die Vergebung verweigern für Unrecht, was sie uns angetan haben. Wenn wir merken, dass wir in unversöhnten Beziehungen leben und vielleicht selber doch beträchtlichen Anteil daran haben, dann ist es vielleicht auch mal gut, den Mut zu haben, das Abendmahl auszusetzen. Mal sitzen zu bleiben, selbst auf die Gefahr hin, dass mich jemand nachher darauf anspricht. Vielleicht ist dieses Bewusstwerden, was da eigentlich los ist, ein erster Schritt dahin, ungerechte Fesseln zu lösen und Menschen, die wir in unserem Herzen gefangen halten, wieder freizugeben. Ich denke, wir haben so einen ganz kleinen Eindruck bekommen, wie das Reich Gottes funktioniert. Wie logisch und selbstverständlich das eigentlich ist, all das, was wir geschenkt bekommen von Gott, nicht für uns selber zu behalten, sondern zu teilen und abzugeben. Ganz egal, ob das materielle Dinge sind, die wir symbolisch hier vorne sehen, oder ob es sich um geistliche Dinge handelt, wie die Vergebung. Vielleicht haben wir auch einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie das in Gottes neuer Welt mal sein wird, wo das alles kein Problem mehr ist, wo es keine Zweigleisigkeiten mehr gibt, keine Unstimmigkeiten, keine Ungerechtigkeiten, wo es keine Fesseln und keine Unterdrückung mehr gibt. Und darauf können wir uns heute an dem Tag auch schon freuen. Momentan ist das noch sehr hart umkämpft. Auch Paulus kann ein Lied davon singen, dass das nicht immer so klappt, wie wir uns das vorstellen. Dass das nicht immer so klappt, wie der Text den Anspruch an uns stellt. Paulus selber sagt: Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus sind wir bereits befreit. Diese Ambivalenz, dieses Spannungsfeld werden wir zu Lebzeiten nie vollständig auflösen können. Wir werden immer wieder Situationen erleben, wo das gut gelingt und andere Situationen, wo es nicht klappt. Wo wir wie Paulus sagen müssen, das Gute wollte ich tun, das Böse habe ich getan. Ich wollte mich anderen Menschen zuwenden, aber ich war doch wieder egoistisch und nur auf meinen eigenen Vorteil bedacht. Und wie das Volk Israel werden wir immer wieder mal eine Ermahnung nötig haben in dem Bereich. Das ist gut so, dass wir die dann auch bekommen. Aber lassen wir uns nicht entmutigen von den Dingen, die nicht klappen. Lasst uns diese Perspektive haben auf das, was kommt und dem wirklich nacheifern. Und wenn es nicht geklappt hat, Gott um Vergebung bitten und dann wieder aufstehen und weitergehen. Ich habe in einem Andachtsbuch ein ganz schlichtes Gebet gefunden, das das für mich sehr schön zusammenfasst. Vielleicht kann uns dieses Gebet helfen, uns da wieder ganz neu auf Gott auszurichten. Lieber Vater, es scheint mir sehr leicht zu fallen, eine Liste von Dingen zusammenzustellen, die ich von anderen Leuten und von dir will. Das Problem fängt an, wenn ich die ganze Sache umdrehe und darüber nachdenke, was es mich kosten würde, zu geben, statt zu nehmen. Bitte zeige du mir Wege, wie ich dir und den Menschen, denen ich begegne, Freude machen kann, indem ich für sie die Dinge tue, die ich mir von ihnen wünsche. Danke für deine väterliche Liebe. Lehre mich, deine Hand in allem Guten zu sehen, das mir passiert. Amen.